Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, jetzt immer mittwochs, weil es die YouTube-Videos ja montags und freitags gibt und so hört ihr alle 2 Tage von mir. Ja, und ich glaube, das Timing für den ersten Mittwochs-Podcast, das hätte besser nicht sein können, denn nach dem Video am Montag ging es ja an der Börse doch wild zu, was natürlich auf die neue Eskalation im Iran-Krieg zurückzuführen ist. Schauen wir uns das an. Wie gesagt, neue Eskalation im Nahen Osten, im Iran-Konflikt, und das hat natürlich heute dazu geführt, dass die Ölpreise deutlich zugelegt haben. WTI, West Texas Intermediate, mit einem Sprung von 2,8%, 74,50 knapp aktuell gehandelt. Zuvor muss man allerdings auch sagen, ist der Preis von in der Spitze ja um die 110, teilweise sogar höher, aber zuletzt 110, auf etwa 67 US-Dollar zurückgefallen, also um etwa 40%. Und insofern diese 10% Gegenbewegung, die wir zuletzt gesehen haben, würde ich noch nicht überbewerten. Allerdings, wenn jetzt wieder die Schließung der Straße von Hormuz droht, dann hat der Ölpreis natürlich durchaus noch etwas Platz nach oben. Ob er wieder so hoch springt wie zuvor, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn er nur ja quasi das untere Ende dessen erreicht, was möglich ist, wären das bei WTI Kurse zwischen 85 und 90 US-Dollar und analog dazu Brent natürlich immer noch einen Tick mehr. Und wie gesagt, das muss man definitiv ganz gut im Auge behalten. Denn wir haben zuletzt gesehen, obwohl mit den fallenden Ölpreisen die Furcht vor einer Inflation, einer zu hohen Inflation, ja etwas zurückgegangen ist, haben die US-Rentenmärkte nicht mitgespielt. Die Renditen dort haben sich einigermaßen stabil gehalten, sind nur leicht zurückgelaufen. Und jetzt mit dieser neuen Eskalation im Rücken sehen wir die zweijährigen US-Staatsanleihen bei einer Rendite von 4,21% knapp, also heute mit einem deutlichen Plus. Die zehnjährigen ja in Richtung 4,6% unterwegs, und das kann natürlich den Markt belasten. Das muss man definitiv im Auge behalten, zumal man sagen muss, die zweijährigen Renditen, die sollten ja so immer in etwa auf Höhe des Leitzinses liegen, und der liegt aktuell bei 3,5 bis 3,75, also im Mittel 3,625%. Und das heißt, die Anleihemärkte signalisieren eigentlich bereits 2 Zinsschritte in den USA. Das CME FedWatch Tool geht da nicht ganz mit, muss man sagen. Hier wird für die nächste Sitzung am 29. Juli, also heute in 3 Wochen, im Prinzip keine Leitzinsänderung erwartet. Etwa ein Drittel erwartet einen Zinsschritt um 25 Basispunkte nach oben, 2 Drittel aber erwarten gleichbleibende Zinsen. Für den 16. September, kurz nach meinem Geburtstag, sieht das dann aber schon anders aus, denn dann erwarten mehr als 50%, genau genommen 51,5%, tatsächlich eine Leitzinserhöhung. Und geht man das CME FedWatch Tool weiter durch, dann sollen die Leitzinsen zwar bis Jahresende dann auf diesem leicht erhöhten Niveau bleiben, aber Anfang nächsten Jahres könnte dann ein weiterer Zinsschritt nach oben drohen, entweder im Januar oder dann im März, Ende Januar oder Mitte März. Das sind dann die Notenbanksitzungen des nächsten Jahres 2027. Insofern muss man schon konstatieren, dass für diese Entwicklung, die ja jetzt alles andere als positiv ist, der Markt sich noch ganz gut schlägt. Allerdings muss man auch sagen, die Inflationsdaten zuletzt kamen etwas besser als erwartet rein. Der Arbeitsmarkt da war etwas schwächer als erwartet. Und schaut man sich die Two-Flation-Inflation an, muss man auch ganz klar zu dem Ergebnis kommen. Hier wird ein Wert derzeit von 1,89% angezeigt, was unter dem 2%-Ziel der Fed liegen würde. Also es gibt anscheinend laut Trueflation zumindest kein Inflationsproblem in den USA. Hier muss man allerdings auch wieder berücksichtigen, Trueflation ist sehr gut darin, die Produktpreise zu vergleichen. Also insbesondere im Internet, da haben sie mehrere tausend Händler mit mehreren tausend Artikeln, die sie da täglich abfragen und dann immer die Preisentwicklung tracken können. Sie sind auch einigermaßen gut darin, muss man sagen, beispielsweise bei den Mieten, wenngleich das meistens eher im Monatsvergleich dann reinhaut. Also deswegen gibt es öfter größere Veränderungen nach oben oder nach unten bei der Trueflation-Inflationsrate über den Monatswechsel. Aber sie sind natürlich alles andere als gut darin, den Dienstleistungsbereich zu tracken, beispielsweise was ein Friseur in Nebraska oder auch in New York jetzt da für irgendwelche Frisuren verlangt zum Beispiel. Und die US-Wirtschaft basiert halt sehr stark auf Dienstleistungen. Insofern, ja, muss man Trueflation immer auch ein bisschen relativieren, was dort angezeigt wird. Nichtsdestotrotz, die generelle Tendenz, die dort angezeigt wurde, die war eigentlich immer richtig. Und da sehen wir, dass sich die Inflation laut Trueflation zuletzt auf einem doch niedrigeren Niveau, als wir das noch vor einigen Wochen hatten, einpendelt. Und das könnte ja schon ausreichen. Also insofern mal abwarten, wie es weitergeht. Wenn es zu Zinserhöhungen in den USA kommen sollte, würde ich sagen, eine Zinserhöhung kann der Markt wegstecken. Sollten es aber eine Zinserhöhungskampagne werden, jetzt auch unter dem neuen Notenbankchef, ja, dann wird es irgendwann problematisch für die spekulativen Assets und dazu zählen natürlich neben den Aktien und hier insbesondere den KI-Aktien auch die Kryptos. Ja, und wo ich dann schon bei den Kryptos bin, mache ich auch gleich mit denen mal weiter. Denn was wir doch zuletzt gesehen haben, war eigentlich auch ganz spannend, denn der Bitcoin konnte sich tatsächlich, nachdem er zunächst deutlich unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war, dann doch wieder berappeln und über diese Marke steigen und sich teilweise auch deutlich davon lösen. In der Spitze waren wir über 64.000 US-Dollar. Aktuell handeln wir so im Bereich 62.200, aber vor einer halben Stunde war es auch nur 61.800, also so um die 62.000. Damit kann man natürlich hier noch keine Entwarnung geben, aber es sieht definitiv schon etwas besser aus. Natürlich haben auch einige andere Altcoins dann angezogen. Ethereum teilweise über die 1.800-Dollar-Marke gestiegen. Pendelt sich jetzt aber auch wieder etwas darunter ein und einige andere, wie zum Beispiel Solana, konnten deutlicher zulegen, konnte zuletzt teilweise auf über 80 Dollar steigen, aber das jetzt auch erst einmal nicht verteidigen. Alles in allem muss man sagen, ich bin jetzt kurzfristig nicht super bullish für den Kryptomarkt, aber auch nicht super bearish. Ich bleibe dabei, dass man Bitcoin und größere Altcoins wie Ethereum, Solana und so weiter durchaus jetzt einsammeln kann. Allerdings sollte man das langsam machen, vielleicht am besten über Sparpläne. Und da gibt es ja durchaus Angebote von verschiedenen Kryptobörsen, aber auch anderen Anbietern, wie zum Beispiel Just Trade, dem Sponsor auch dieses Podcasts, wo man das umsetzen kann. Ja, damit komme ich aber jetzt zum Aktienmarkt und beginne da zunächst mal mit dem deutschen Markt. Und hier natürlich dem DAX. Und was der zuletzt wieder aufs Parkett gezaubert hat, das ist auch so eine Sache für sich. Denn wir haben jetzt zum wiederholten Male in den letzten Monaten neue Allzeithochs gesehen. Und zum wiederholten Male sah es auch danach aus, als wären diese nachhaltig. Das letzte lag ja so im Bereich 25.500, 25.600 und wir waren jetzt in der Spitze schon knapp an der 26.000er Marke dran, aber dann folgten wieder zwei extrem schwache Tage, insbesondere heute auch mit einem Gap Down nach unten und damit ist der schöne charttechnische Ausbruch, das Kaufsignal eigentlich wieder zunichte gemacht, was prinzipiell auch kritisch sein könnte, denn ein fehlerhaftes Kaufsignal mutiert dann eigentlich zu einem Verkaufssignal. Schaut man sich aber den DAX dann übergeordnet an, muss man sagen, wir haben immer noch einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Wir sind noch nicht mal ins untere Ende dessen zurückgefallen. Das heißt, grundsätzlich sind die Bullen noch am Zug. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, viel Platz nach unten hat der DAX jetzt nicht mehr. Sprich, am besten wäre, er würde jetzt in den nächsten Tagen wieder Gas geben, spätestens aber dann so im Bereich, ja, unterhalb von 24.500 bis 24.200, da sollten die Bullen wieder eingreifen, denn sonst könnte es tatsächlich noch kritischer werden. Nichtsdestotrotz, so schlecht sieht es nicht aus und schaut man sich die Gewinner-Verlierer an, muss man sagen, heute auf der Verliererseite, insbesondere am deutschen Markt Immobilienaktien, im DAX ist das natürlich dann eine Vonovia, die es zuletzt ohnehin arg erwischt hat. Hier belasten natürlich die steigenden Renditen, die es ja nicht nur in den USA gibt, sondern eben auch in Europa und insbesondere in Deutschland, auch angesichts des Haushalts, den da der Herr Klingbeil jetzt vorgelegt hat. Dann die Heidelberg Materials, ehemals Heidelberg Zement, ist natürlich ein Unternehmen, was auch von einer starken Baukonjunktur profitieren würde, die wir auch nicht haben, obwohl die Regierung Merz das ja auch versprochen hatte, das hier ankurbeln zu wollen. Muss man also mal abwarten, was da noch passiert. Die Aktie zuletzt generell etwas unter Druck gestanden und der zweitgrößte Verlierer im DAX heute die Deutsche Bank. Da gab es jetzt keine speziellen Nachrichten, außer dass die UniCredit wohl beim Übernahmeversuch der Commerzbank vorangekommen ist. Und das hat hier vielleicht dann den großen Konkurrenten, die Deutsche Bank, etwas belastet. Generell muss man aber sagen, die Aktie ist zuletzt ganz gut gelaufen, atmet jetzt ein bisschen aus und so im Bereich 28, 29 Euro, also irgendwo dazwischen, würde ich sie eher als Kaufkandidat sehen. Auf der Gewinnerseite Hannover Rück, E.ON und BASF. Hannover Rück, Rückversicherungsunternehmen, Konzern, ähnlich wie die Münchner Rück. Man kann auch die Allianz noch in diesen Topf stecken, wenngleich das natürlich kein Rückversicherer ist. Und das sind natürlich alles gute Dividendenzahler. Und an Tagen wie heute, wo dann eher Risk-Off angesagt ist, werden solche Dividendenwerte natürlich gesucht. Gleiches gilt für E.ON, die ja aus dem Energiebereich sind. Da hat man sich ja neu aufgestellt. Man hat ja RWE mehr oder weniger jetzt die Energieerzeugung weitestgehend überlassen und betreibt selbst die Netze, wobei es da immer noch Querbeteiligungen gibt. Alles in allem muss man aber sagen, E.ON eigentlich ein sehr solides Unternehmen, wurde ja hart von der Merkel'schen verkorksten Energiewende getroffen, aber jetzt ist man schon wieder auf die Beine gekommen. Nach vielen, vielen Jahren muss man sagen, in der Vergangenheit waren solche Aktien wie E.ON, sind ja glaube ich so aus Feber und Fiag hervorgegangen, immer sehr gute Dividendenwerte, wo viele auch ältere Leute gerne investiert haben, so nach dem Motto, ja selbst wenn das mal ein Jahr nicht gut an der Börse generell läuft und die Aktie vielleicht nur 2-3% plus macht oder sogar verliert, dann haben wir trotzdem da 5-6% Dividende und das macht es dann wieder wett und über einen langen Zeitraum ist das dann gut. Dann, wie gesagt, kam Merkels Energiewende, die Aktie wurde in Grund und Boden geprügelt, mittlerweile wieder auf einem guten Weg, ähnlich wie RWE und als Dividendenwert natürlich, wie gesagt, an Unsicherheitstagen wie heute gesucht. Ja, und dann BASF. Einstmals der weltgrößte Chemiekonzern, ist immer natürlich noch einer der weltgrößten, aber wird natürlich von der Politik in Deutschland systematisch auch mit kaputt gemacht. Aber das Management hat reagiert, man macht jetzt immer mehr Fabriken in Deutschland, hauptsächlich Ludwigshafen dicht, verlagert das nach China, ist natürlich sowohl fürs Klima schlecht, weil China nicht solche Umweltschutzauflagen hat, wie wir sie hier in Deutschland haben, ist aber natürlich auch für die deutsche Wirtschaft schlecht, aber gut, das muss dann jeder Wähler auch für sich selbst wissen, was er da an Politikern wählt, die dann solch eine Politik betreiben und wer das dann eben so möchte, der bekommt es dann eben so und ja, ansonsten die Aktie von BASF in den letzten, ja sage ich mal Monaten oder sogar ein, zwei Jahren schon eigentlich in einer Range zwischen etwa 40 Euro, teilweise bis 38 runter, aber grob meistens bei 40 schon eingefangen, auf der Unterseite ganz gut abgesichert, auf der Oberseite so im Bereich 54, 55 und aktuell sind wir mitten in der Range, da gibt es also wenig Handlungsbedarf, auch wenn die Aktie jetzt heute auf der Gewinnerseite aufgetaucht ist. Dann der MDAX, heute mit einem kräftigen Minus von 3,4%, über 1000 Punkte, über 1100 Punkte ging es nach unten, 31.516,35 der Schlusskurs, dennoch beim Index selbst sieht es nicht so schlecht aus, er ist natürlich auf der Unterseite ganz gut unterstützt, so etwa alle 500 Punkte, also bei 31.000, 30.000, 30.000 und so weiter und erst unter 28.000 würde es kritisch, auf der Oberseite muss der Index über die 33.500, 34.000 steigen, um Kaufsignale Richtung 40.000 generieren zu können. Verlierer, deutsche Lufthansa wird natürlich von Iran getroffen, weil die Ölpreise steigen, das erhöht dann die Treibstoffkosten, auch für Kerosin, sofern es das überhaupt noch gibt. Dann Fraport ist natürlich der Frankfurter Flughafen in erster Linie, wo natürlich die Lufthansa ihr größtes Drehkreuz hat, aber natürlich auch international. Der Flugverkehr wird durch den Iran-Krieg getroffen, zum einen natürlich über die steigenden Ölpreise und die höheren Treibstoffkosten wie bei der Lufthansa, zum anderen aber auch, weil Flüge vielleicht, die über die Region gehen, umgeleitet oder sogar ganz abgesagt werden müssen. Und das ist natürlich alles nicht gut. Dennoch, bei Fraport wäre ich tendenziell eher positiv. Das ist generell ein gutes Unternehmen, schöner Dividendenzahler. Da könnte man vielleicht, wenn die Aktie noch etwas fällt, mal reingreifen. Bei der deutschen Lufthansa, da bleibe ich nach wie vor außen vor, denn auf lange Sicht war das eigentlich eine Aktie, die man klassisch als Rohrkrepierer bezeichnen muss. Sie haben es nie hinbekommen, längere Zeit hier in einen Steigflug zu gehen. Seinerzeit bei der Pleite von Air Berlin hat es mal ein bisschen geklappt für ein Jahr, aber das war es dann am Ende auch. Und Aroundtown als der größte Verlierer, natürlich aus dem Immobiliensektor und von daher hatten wir das ja schon im DAX mit Vonovia auch abgehakt, aber auch eine LEG Immobilien beispielsweise war im Minus. Bevor ich zu den Gewinnern komme, noch ein Hinweis. Im DAX gab es ja zuletzt dann die Bayer, die durch die Decke gegangen ist aufgrund dieses Supreme Court Urteil in den USA. Zuletzt ist aber auch die Bayer mit dem DAX ein bisschen zurückgekommen. Dennoch glaube ich, dass wenn man die Aktie zwischen 46 und 48 Euro nochmal bekommt, heute hat sie knapp unter 50 geschlossen, dann wäre sie aus meiner Sicht durchaus interessant. Denn aus meiner Sicht ist jetzt hier ein großes Prozessrisiko weg aufgrund dieses Grundsatzurteils des Supreme Courts. Da wird es in den USA wesentlich schwieriger, jetzt Schadenersatzklagen noch einzureichen bzw. durchzusetzen. Und dementsprechend kann man Bayer wieder anhand des operativen Geschäfts mehr bewerten. Und das, glaube ich, läuft besser als der Aktienkurs, das in den letzten Jahren immer wieder gespiegelt hat. Damit zu den Gewinnern im MDAX. Da haben wir K&S, natürlich Profiteur des Irankriegs, denn da geht ja nicht nur Öl durch die Straße von Hormuz, sondern auch Düngemittel. Insofern K&S heute mit einem Plus. Allerdings übergeordnet ist das ähnlich wie die deutsche Lufthansa eher ein Rohrkrepierer. Von daher, wenn die Aktie in den nächsten Tagen steigen sollte, würde das wahrscheinlich über kurz oder lang eher wieder ein Short-Kandidat. Dann Jen Optik, eigentlich gutes Unternehmen aus dem Osten Deutschlands, zuletzt auch so ein bisschen als Rüstungskonzern behandelt worden, hat bei der Aktie für einen kleinen Höhenflug gesorgt. Übergeordnet muss man aber sagen, in den letzten Wochen waren dann Rüstungsaktien nicht mehr so gefragt. Ein Rheinmetall hat sich ja wie prognostiziert von über 2000 auf unter 1000 mehr als halbiert. Und Jen Optik, kann man sich durchaus mal auf die Watchlist packen. Würde ich jetzt nicht sofort reingehen, aber ist durchaus interessant, wenn die Aktie vielleicht noch einen Tick günstiger wird. Heute mit einem Plus von 1,2% bei 38,32 aus dem Handel gegangen, aber so im Bereich 32 bis 35 Euro würde ich sie spannend finden. Und dann Evonik hatten wir auch in meinem Börsenbrief schon als Short-Kandidat damals bei Kursen von 18, 19, 20 Euro, hatten Kursziele im Bereich von 14, das wurde auch abgearbeitet. Jetzt berappelt sich die Aktie ein bisschen, wir bleiben hier aber sehr kritisch und glauben, vielleicht geht kurzfristig noch einen Tick mehr nach oben, aber übergeordnet würden wir sie trotzdem nicht kaufen. Es ist zwar ein guter Dividendenbringer, keine Frage, aber das liegt auch daran, dass hier die RAG-Stiftung Großaktionär ist und die braucht für ihre Stiftungsarbeit halt Geld und deswegen wird quasi jedes Jahr von Evonik Industries eine Dividende ausgezahlt und wenn die ausgezahlt wird an die Stiftung als Großaktionär, müssen natürlich alle anderen Aktionäre und somit auch die privaten Kleinaktionäre ebenso bedient werden. Nur manchmal wäre es halt besser, wenn die Geschäfte nicht rundlaufen, wenn auch Dividenden mal ausgesetzt werden könnten und das ist bei Evonik halt schwierig, so ähnlich wie in der Vergangenheit auch bei ThyssenKrupp und dementsprechend, wie gesagt, wären wir da sehr zurückhaltend und sehen die Aktie jetzt nicht unbedingt als Kaufkandidat, auch wenn kurzfristig noch ein Tick mehr nach oben gehen mag. Dann der SDAX. Heute mit einem Minus von über 225 Punkten oder 1,25%, 17.921,52. Die entscheidende Marke hier, 18.500, wurde zuletzt nachhaltig gebrochen. Jetzt ist man wieder darunter gefallen, ähnlich wie im DAX. Aber auch hier sind die Strukturen, die Muster eigentlich nicht so negativ, dass man unbedingt davon ausgehen müsste, dass es hier weiter abwärts geht. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Grand City Properties, auch Immobilien hatten wir schon, Vonovia hatten wir schon, LEG hatten wir schon, andere eben. Roundtown war es, glaube ich, im MDAX und von daher ist da alles zugesagt. Dann Otto Bock, sind ja noch recht neu an die Börse, gab dann kurz nach dem Börsengang gleich mal eine Shortseller-Attacke. Generell glaube ich, dass die Aktie recht teuer an die Börse gekommen ist, das muss man so ganz klar sagen, deswegen hätte ich sie damals auch nicht gezeichnet oder gekauft. Das war am Anfang ein Fehler, weil die Aktie nach oben ging, dann aber auch mit der Short-Attacke ging es teilweise deutlich nach unten und aktuell versucht die Aktie jetzt irgendwie, ja, so einen fairen Preis zu finden. Ich könnte mir vorstellen, sie ist heute unter 50 gefallen, dass sie nochmal die Tiefs im Bereich 45 antestet. Wenn es darunter geht, vielleicht auch in den Bereich 40 fällt, aber so zwischen 40 und 45 könnte sie interessant sein. Muss man sich dann natürlich neu anschauen. Aktuell, ja, wer sie hat, mag sie noch halten, aber jetzt da schon zugreifen, knapp unter 50, das wäre mir zu früh. Und dann der Tagesverlierer, GFT Technologies und die Aktie zuletzt teilweise wild unterwegs, ohne dass es große Nachrichten gegeben hätte. Sie ist zwischenzeitlich mal von 21 auf 14, also um etwa ein Drittel gefallen, ohne irgendeine Nachricht. Dann gab es gute Quartalszahlen, dann hat sie das mehr als aufgeholt, ist von 14 in Richtung fast 25 gestiegen und da ist sie dann am charttechnischen Widerstand gescheitert und zuletzt wieder auf dem Weg nach unten. Heute unter die 20-Euro-Marke gefallen, das ist prinzipiell nicht gut, allerdings noch nicht so nachhaltig und wenn sie sich hier so im Bereich 19, 20 am Ende doch stabilisieren kann, dann könnte da kurzfristig ein Boden liegen und übergeordnet langfristig halte ich das Unternehmen für dramatisch unterbewertet, wenn hier nur einigermaßen die mittelfristigen Prognosen auf sich der nächsten 4-5 Jahre erfüllt werden, dann müsste die Aktie in dieser Zeit eigentlich über 50 Euro steigen, also 50 Euro wäre dann das Minimum und wenn man sie jetzt für unter 20 bekommt, kann man sich ausrechnen, was das an Kurspotenzial wäre. Gewinnerseite Carl Zeiss Meditec hat es natürlich auch lange verkloppt, ist in den freien Fall teilweise übergangen, ist grundsätzlich ein gutes Unternehmen, Technologieführer auch im Bereich des Augenlaserns, aber man hat natürlich starke China-Geschäfte gehabt und da lief es lange nicht rund und dementsprechend wurde die Aktie immer weiter ausverkauft, dann hat man noch den Vorstand verloren, jetzt hat man eine neue CEO in, also eine weibliche Person, eine Dame dort installiert und die kommt auch aus der Branche und scheint das Unternehmen auch stabilisieren zu können. Die Aktie auf jeden Fall zuletzt ein bisschen angelaufen, aber auch der chinesische Aktienmarkt hat sich stabilisiert, was auf eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft ja auch hindeuten könnte. Und dementsprechend, nachdem hier alles Negative eingepreist war, zuletzt positive Meldungen haben für eine Gegenbewegung gesorgt. Die kann durchaus noch weitergehen. Aktuell 29,16, der heutige Schlusskurs, erstmal Richtung 32. Wenn es darüber geht, kann es sogar Richtung 40 laufen. Für eine große Trendwende ist es aber noch auszurufen, ist es aber definitiv noch zu früh. Dann Alzchem auf Platz 2 der Gewinnerliste. Mit deren Chemikalien kann man ja auch Sprengstoffe herstellen. Deswegen wurden die so ein bisschen auch als Rüstungskonzern gesehen. Die Aktie zuletzt aber vielleicht, man kann es natürlich noch nicht abschließend beurteilen, mit einer Top-Bildung. Fundamental auch kein Schnäppchen, von daher wäre ich da vorsichtig. Und der Tagesgewinner dann die Aktie von Basler. Und das ist auch so ein Überlebender des neuen Marktes. Spezialkameras, die man hier fertigt und die werden heutzutage in erster Linie eingesetzt für Produktions- und Produktkontrolle. Das heißt, wenn da so ein, sage ich mal, Handy produziert wird, dann gehen da Kameras drüber und ja, machen Videos und Fotos und dann wird vom Computer geschaut, ja, ist da alles in Ordnung, ist da nichts verrutscht, passt da alles, ist das Logo drauf und so weiter. Und am neuen Markt gab es Unternehmen wie Isra Vision und Parsitec Pattern. Basler hat dann überlebt, aber ist natürlich auch eine sehr volatile Aktie, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her. Vor, wann war das hier, 2021, also 5 Jahren, war die Aktie im Top bei knapp 60, fiel dann bis ins Jahr 2024 auf ein Tief im Bereich von 5, 6 Euro, also mal eben 90% und mehr des Wertes ausradiert und seitdem aber wieder in der Spitze auf mehr als 30 Euro vervielfacht. Zuletzt allerdings dann so ein Spike nach oben, der jetzt so ein bisschen abverkauft wurde, muss man mal abwarten, denn selbst wenn der Aufwärtstrend, der sich seit den Tiefs ausgebildet hat, hält, würde der so im Bereich 20, 21 Euro derzeit verlaufen, sprich die Aktie könnte dahin durchaus um 20% zurücksetzen und es wäre charttechnisch noch nicht mal viel verloren. Ja, dann noch der TecDAX, die deutschen Technologiewerte, charttechnischer Widerstand im Bereich 3.900 bis 4.000 konnte zuletzt rausgenommen werden. In der Spitze waren wir bei 4.300, das sah sehr, sehr gut aus, aber am Ende hat es nicht gereicht. Der Index fiel wieder zurück, heute auf der Gewinner- und Verliererseite. Verlierer zunächst Otto Bock hatten wir schon, dann Sartorius, die Vorzugsaktie war ja mal im DAX, glaube ich, dass das Unternehmen unterschätzt wird, hatte natürlich einen absoluten Hype dank Corona, weil auch alle Labors halt Ausrüstung bestellt haben, um eben auch beispielsweise Corona-Tests, aber auch anderes durchzuführen. Dann war Corona vorbei und die ganzen Labore hatten zu viel eingekauft, deswegen lief es ein, zwei Jahre nicht gut. Der CEO, der auch lange Jahre dort tätig war, glaube über 20 Jahre, hat dann seinen Hut genommen. Das war durchaus nicht unbedingt schlecht, weil es braucht auch mal irgendwann frisches Blut in jedem Unternehmen. Aber so richtig kommt die Aktie noch nicht ins Laufen, ist aktuell so im Bereich 200, 205 gut unterstützt, im Bereich 250 gedeckelt und da warten wir jetzt ab, auf welcher Seite der Ausbruch gelingt. Ich vermute auf der Oberseite, denn das Unternehmen ist eigentlich gut aufgestellt und nach dieser langen Korrektur-Konsolidierungsphase in der Spitze war die Aktie ja schon über 600 Euro. Glaube ich, kann hier bald wieder was nach oben gehen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Bechtle, da war ich ja schon auf zwei oder waren es sogar drei Investorenpräsentationen, habe da auch mehrfach schon moniert, dass sie mir zu vogue sind, als sie da erzählt haben, ja, sie setzen jetzt verstärkt auf Elektroautos, damals noch Tesla, das war noch bevor Elon Musk plötzlich böse sein sollte. Dann hat man erzählt, ja, man hat drei Männer im Vorstand, man müsste diverser werden, da soll eine Frau rein. Dann gab es auch eine Rückfrage aus dem Publikum. Ja, wenn jetzt zwei die gleiche Qualifikation haben, wird dann extra die Frau bevorzugt, weil ihr eine Frau im Vorstand haben wollt. Das wurde dann bejaht. Kann man natürlich dann auch von Diskriminierung der Männerseite sprechen, wenn man so will. Sei es wie es sei, ich habe mich seinerzeit auch zu Wort gemeldet und habe gesagt, mir ist eigentlich völlig egal, ob da drei oder mittlerweile sind es vier Männer, Frauen oder gemischt oder wie auch immer. Oder von mir aus auch vier Affen sitzen. Wichtig ist, dass es beim Unternehmen läuft und dann der Aktienkurs läuft. Während der Präsentation kam das nicht so gut an. Das wurde so ein bisschen, wurde ich da als Störenfried gesehen. Nach der Präsentation kamen aber viele Anteilseigner, Aktionäre, die auch da waren und sich die Präsentation angeschaut haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Bechtle-Aktien, muss man auch dazu sagen, denn ich wollte mich ja über das Unternehmen informieren. Kamen dann doch viele zu mir und haben gesagt, dass ich wenigstens mal das ausgesprochen hätte, was viele wohl auch gedacht haben. Ja, so ist das halt in Deutschland heutzutage. Aber wie gesagt, da bin ich nach wie vor ein bisschen skeptisch. Auf der einen Seite, Bechtle finde ich ein gutes Unternehmen, auch gar nicht so schlechtes Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind sie mir da ein bisschen zu sehr auf dem Woken-Trip und wie heißt es so schön, go woke, go broke. Die Gewinnerseite dann, SMA Solar, Verbio und Carl Zeiss Meditec. SMA Solar gilt natürlich auch als Profiteur des Irankriegs. Wenn natürlich Öl teurer wird, dann setzt man eher auf alternative, regenerative Energien. Die Aktie hatte ich ja seinerzeit bei Kursen weit über 100 als Short-Kandidaten bezeichnet. Habe damals auch darauf hingewiesen, dass sie sogar pleite gehen können, wenn der Vorstand denn seine Pläne da umsetzt, denn die wollten massiv neue Fabriken bauen, was aus meiner Sicht völlig blödsinnig war, denn man hatte einen Boom, ja, in der Solarbranche, aber der war induziert eben durch massive Subventionen in den USA unter Präsident Joe Biden und selbst Biden hat das ja dann in seiner Amtszeit, gegen Ende seiner Amtszeit schon zurückgefahren, Trump hat das natürlich noch stärker zurückgefahren, da wusste man ja noch nicht, wer Präsident wird, aber auch eine Kamala Harris hätte nicht mehr die vollen Subventionen da bezahlt, die seinerzeit von Biden rausgehauen wurden und dementsprechend war klar, dass dieser Boom so nicht ewig weitergehen wird und wenn man dann natürlich zwischenzeitlich neue Fabriken errichtet hat oder zumindest dabei ist, die zu errichten, dann kann das auch böse ins Auge gehen, dann hat man irgendwann zu viel Produktion, die man nicht mehr los wird. Gott sei Dank brach das Kartenhaus aufgrund der Subventionen schneller zusammen, allerdings die Aktie fiel dann auch von 120, 110 auf im Tief, ja, teilweise fast in den einstelligen Bereich, also gerade noch so über 10 gehalten. Zuletzt dann natürlich auf dem Weg nach oben und aus meiner Sicht ging das dann auch schon wieder zu weit. In der Spitze waren wir über 70 Euro, das ist das Gute, ein bisschen zu viel. Ich denke, der fundamental faire Wert, ich hätte ihn vor ein paar Monaten so bei 20 bis 30 gesehen, vielleicht jetzt 30 bis 40, aber auch die aktuellen knapp 54 Euro würde ich da nicht bezahlen, wenn gleich natürlich klar ist, warum die Aktie heute auf der Gewinnerseite stand. Ebenfalls Profiteur des Iran-Konflikts, die Verbio, die war in der Spitze auch bei knapp unter 90, da hatte ich damals auch gesagt, völlig absurd, völliger Humbug die Bewertung und dementsprechend gab es dann ein Doppeltop und sie fiel von knapp 90 oder knapp unter 90 im Tief auf unter 8, glaube sogar in dem Bereich von fast 7 Euro, also noch schlechter gelaufen als die SMA. zuletzt dann aber in der Spitze auch wieder deutlich erholt, knapp unter die 50 Euro. Und ich hatte ja mehrfach gesagt, alles über 40 ist im Prinzip eine Sache, wo man über Shorts nachdenken kann oder muss. Allerdings ist das sehr schwierig, eine so marktenge Aktie zu shorten, denn wenn da natürlich beispielsweise nochmal was eskaliert wäre im Iran, wie das jetzt ja wieder der Fall ist, dann hätte man aus dem Short auch rausgedrängt werden können. Dann hätte es hier vielleicht sogar zu einem Short Squeeze kommen können, wenn das viele gemacht hätten. Also insofern war das extrem schwierig, deswegen habe ich da auch nichts gemacht. Aber prinzipiell habe ich schon gesagt, bei Kursen von 45 und mehr, da ist die Aktie eher ein Verkauf. Und obwohl sie jetzt heute gestiegen ist, stehen wir immer noch unter 30. Mag sein, dass da kurzfristig noch ein bisschen was nach oben geht, aufgrund der Situation im Iran. Aber grundsätzlich bin ich da kein großer Fan von. Ja, und Carl Zeiss Meditech hatten wir schon, sodass wir gleich zum US-Markt wechseln können. Und hier zunächst zum Dow Jones. Und der hat zuletzt ja eine schöne Kursrallye hingelegt, auch immer wieder Rücksetzer zwischendurch gemacht, was auch sehr, sehr gut ist, weil dadurch der Aufwärtstrend schön stabil ist. Und heute gab es dann mal richtig einen auf die Mütze, teilweise mehr als 700, 800 Punkte minus. Am Handelsende waren es immer noch 576,76 Punkte oder knapp 1,1%, 52.348,39 Punkte. Verlierer: Boeing, Sherwin-Williams, American Express. Boeing, muss man sagen, ja, die Aktie zuletzt ein bisschen langweilig geworden. Zwischenzeitlich war ja hier viel Tohuwabohu, weil auch Maschinen abgestürzt sind, weil es da auch Fehler gab. Das wurde mittlerweile alles aufgearbeitet. Generell gefällt mir Boeing gut. Ich würde die Aktie aber nach wie vor gerne im Bereich 200 bis 210 Dollar kaufen. Heutiger Schlusskurs war im Bereich 225. Also ein Tick tiefer darf es gerne noch gehen und dann wäre sie aus meiner Sicht kaufenswert. Dann Sherwin-Williams hat so ein bisschen das Problem, ist noch relativ neu im Dow Jones, war jahrelang ein absoluter Highflyer aus dem Bereich Lacke, Lackierung und so weiter. Und seit sie im Dow Jones drin ist, und das Phänomen kennt man in den USA, das kennt man aber zum Teil auch insbesondere in Deutschland aus dem DAX, läuft es hier nicht mehr so richtig rund. In Amerika hatten wir auch die Walgreens damals, die reinkamen, jahrelang vorher Rallye im Dow Jones, ging dann nichts mehr, mittlerweile sind es wieder raus. Und da geht generell als Unternehmen beim Unternehmen auch schon nicht mehr so viel. Sherwin-Williams muss man da ja ein bisschen beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende dann doch die Erfolgsgeschichte weitergeht. Aber aktuell muss man die Aktie definitiv nicht haben. Sie sieht weder charttechnisch noch fundamental besonders attraktiv aus, wenngleich man auch sagen muss, sie sieht jetzt auch nicht besonders schlecht aus charttechnischer Sicht. Ja, und dann American Express, die hat zuletzt etwas nach oben übertrieben, bis knapp unter 400 Dollar gestiegen. Dementsprechend war eine Korrektur notwendig. Generell bei American Express muss man sagen, hier ein kleiner Unterschied im Geschäftsmodell zu Mastercard und Visa. Mastercard und Visa vermitteln nur Kreditkarten und kassieren dann entsprechende Vermittlungsprovisionen, aber sie vergeben keine eigenen Kredite und dementsprechend, wenn da mal was schief läuft, dann haften sie auch nicht, haben sie keine Probleme. American Express ist anders, die vergeben auch Kredite, kassieren dementsprechend dann teilweise auch horrende Zinsen, gerade in den USA, oftmals ja Kreditkartenzinsen von 20-25% bei nicht so besonders guter Bonität und kann sich dann natürlich da doll und dämlich verdienen, aber gerade die nicht so eine gute Bonität haben, die können natürlich auch gerne mal dann faule Kredite da erzeugen, dass sie da eben nicht zurückzahlen können. Und dementsprechend, American Express hat mehr Risiko, aber auch mehr Chance. Das muss man wissen, das muss man abwägen. Wer chancenorientierter ist, wer spekulativer unterwegs ist, der kann sich American Express anschauen. Wer eher defensiver unterwegs ist und der schaut sich vielleicht eher eine Mastercard oder Visa an. Ansonsten kann man es auch machen wie Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Der hat alle drei, wobei er seinerzeit American Express bei einem Ölskandal mal gekauft hat. Ging es irgendwie um Speiseöl und dementsprechend da schon sehr lange drin ist und dementsprechend auch sehr hohe Dividenden kassiert, sodass er das wahrscheinlich ähnlich wie bei Coca-Cola nie so wirklich aufgeben wird. Die Gewinnerseite dann heute: Walmart, Cisco Systems und Nvidia. Walmart, muss man sagen, war sehr heiß gelaufen, zuletzt dann korrigiert, jetzt kommen die Bullen wieder. Grundsätzlich war es begründet, dass die Aktie gestiegen ist, denn insbesondere das Online-Business hat man endlich in die Spur bekommen, wo man jahrelang gekämpft hat. Allerdings die Bewertung der Aktie zu Höchstkursen, teilweise über 130, die war dann schon sehr grenzwertig. Dort hat man dann auch einen Doppeltop erzeugt und seitdem geht's abwärts. Der Aufwärtstrend ist eigentlich auch mehr oder weniger so ein bisschen angeknackst, wenn nicht sogar schon gebrochen. Heute sind wir von unten nochmal gegen den Aufwärtstrend gelaufen. Also das muss man definitiv im Auge behalten. Könnte sein, dass hier eine Top-Bildung eingesetzt hat, ein Doppeltop und wir bald noch tiefere Kurse sehen. Wer da schon länger drin ist, sollte das definitiv im Auge behalten und im Zweifel Gewinne mitnehmen. Wer noch nicht drin ist, der sollte sich die Walmart vielleicht derzeit nicht unbedingt ins Depot legen. Dann Cisco Systems hatte zwischenzeitlich auch mal etwas übertrieben, profitiert ja auch stark vom Infrastrukturausbau in Sachen künstliche Intelligenz, hatte deswegen gute Zahlen, der Spitze bei über 130, ein neues Allzeithoch. Das letzte gab es zu Dotcom-Bubble-Zeiten, also sieht man, wie lange man hier warten musste. Seitdem die Aktie aber in einer Korrekturbewegung von 130 in Richtung so 110 versucht sich zuletzt so ein bisschen zu berappeln. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie noch unter 110 Dollar fällt und dann wären Kurse um 100 Dollar möglich, vielleicht sogar auch noch mal knapp unter 100 Dollar. Und dann um diesen Dreh könnte man die Aktie eher einsammeln. Aktuell zu 113, 114 Dollar sehe ich sie als Halteposition. Ja, und der Tagesgewinner Nvidia, und das ist interessant, denn die Aktie war zuletzt im Chipsektor eher ein Underperformer. Sie hatte zwar noch im Mai neue Allzeithochs gemacht, so im Bereich knapp unterhalb von 240, dann aber fiel sie deutlich zurück in der Spitze auf etwa 190, also doch 50 Dollar vom Top, und das waren dann doch schon mehr als 20%, aber dort hat sie sich zuletzt berappelt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, wenn sie schon unter die 195 fällt, dass sie vielleicht auch sogar noch die 185 antestet, aber sie hat sich dann für den Mittelweg entschieden, um 190 gedreht, ist jetzt auf dem Weg nach oben, ist drauf und dran, den kurzfristigen Korrekturtrend, den Abwärtstrend aufzubrechen, und wenn das gelingen sollte, kriegen wir ein Kaufsignal, was die Aktie auch wieder Richtung 240, 250 Dollar befördern könnte. Also das sieht definitiv nicht so schlecht aus, gleich man sagen muss, noch steht das Kaufsignal nicht. Dann haben wir den S&P 500, der hatte ja einen Top etwas oberhalb von 7600, ist dann auch so ein bisschen in die Korrektur übergegangen, aber auch heute zunächst schwache Eröffnung, wurde aber dann auch wie im Nasdaq wieder gekauft. Am Ende war es dann nur noch ein Mini-Minus von 21,14 Punkten oder 0,28%, 7482,71 Punkte. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite haben wir Smurfit Westrock. Damit kann ich gar nichts anfangen, überhaupt keine Ahnung, was die machen. Wen das interessiert, der muss da vielleicht mal selber nachschauen. Dann haben wir Moderna. Die sind zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, zusammen mit dem ganzen US-Biotechnologie-Sektor. Hier muss man sagen, in der Vergangenheit hatte ich immer gesagt, ich bin von der mRNA-Technologie generell nicht überzeugt, also auch von der Impfung. Ich bin ja auch selbst ungeimpft geblieben. Aber das kann jeder ja sehen, wie er will. Deswegen hätte ich in beide Aktien nicht investiert. Zwischenzeitlich habe ich dann mal gesagt, okay, Moderna wird es härter treffen, was ja auch der Fall war. Die Aktie ist dann wirklich komplett verprügelt worden, war im Tief dann irgendwo bei 21, 22 Dollar. BioNTech hat natürlich glaub 15, 16 Milliarden auf dem Konto, alleine das sichert ab, aber zuletzt gab es dann auch negative Nachrichten von BioNTech, die Gründer, die da aussteigen wollen, die ein neues Biotech-Unternehmen gründen wollen, die teilweise dann auch Technologien mitnehmen wollen, auf der anderen Seite wollen sie aber auch BioNTech weiter verbunden bleiben, alles sehr, sehr undurchsichtig, deswegen BioNTech konnte zuletzt mit Moderna nicht mithalten, zuvor war Moderna aber auch stärker gefallen. Generell den US-Biotech-Sektor sehe ich sehr positiv, Moderna würde ich trotzdem jetzt nach der Rallye auch definitiv nicht mehr kaufen, und bei BioNTech wäre ich sehr, sehr zurückhaltend aufgrund der Lage, die wir da haben. Ja, und der Tagesverlierer Synchrony Financial ist, glaube ich, die Finanztochter eines Autokonzerns, glaube General Motors, bin nicht ganz sicher. Aber wie dem auch sei, das Unternehmen gibt es definitiv dadurch noch nicht so lange, ist seinerzeit nach der Finanzkrise dann irgendwann entstanden. Der Aktienkurs reicht bis 2015 etwa zurück, also könnte durchaus sein, dass es in dem Dreh war. Aber sei es wie es sei, die Aktie zuletzt eigentlich gestiegen. In der Spitze war sie hier bei knapp 90 Dollar, dann aber ging es abwärts. Und generell muss man sagen, zuletzt sind hier die Bären am Zug. Die Bullen versuchen sich immer mal wieder zu wehren, aber übergeordnet bleiben die Bären am Zug. Und auch heute der Tagesverlierer im S&P 500 mit knapp minus 10%. Und generell, wenn ich in den Finanzsektor in den USA investieren wollte, dann finde ich doch bessere Optionen als Synchrony Financial. Ob das nun eine Großbank wie Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter ist, ob das im Bereich Buy Now, Pay Later eine Affirm ist, ob das im Bereich Kreditkarten, American Express, Mastercard oder Visa ist. Also da muss man sich nicht unbedingt mit sowas herumschlagen. Die Gewinnerseite dann Supermicro, Arista Network und Akamai Technologies. Supermicro wild hin und her, hatte ich ja auch in einem Video besprochen. Seinerzeit war die Skepsis groß, die Aktie dann aber mit einer schönen Kursrallye. Dann gab es mehr als Gerüchte, dass hochrangige Mitarbeiter, Manager des Unternehmens gegen Sanktionen verstoßen haben sollen und Nvidia-Chips nach China veräußert haben könnten. Das hat dann zu einem kompletten Einbruch der Aktie geführt. Es kam dann aber zuletzt raus, dass das mit dem Unternehmen selbst nichts zu tun hat. Das hat dann wieder zu einer Erholung geführt. Also das geht ja immer wild hin und her. Übergeordnet muss man sagen, eine sehr, sehr wilde Aktie. Wer hier reingeht, der muss sich dessen ganz klar bewusst sein. Aktuell würde ich sagen, wer sie hat, kann sie halten. Sie muss aber über 29, 30 Dollar steigen, um Kaufsignale zu generieren. Soweit sind wir noch nicht. Und auf der Unterseite dürfte der Boden wahrscheinlich so irgendwo im Bereich 25, 26 liegen. Deswegen ja auch bei aktuell 28, 17 der heutiger Schlusskurs eine Halteposition. Und da kann man mal abwarten. Dann Arista Network, ein absolutes Top-Unternehmen, aber das weiß eben auch jeder und dementsprechend hoch bewertet ist die Aktie, was sie dann eben auch an schwachen Tagen immer mal anfällig macht. Sie versucht nun den charttechnischen Ausbruch auf neue Allzeithose und wenn der gelingt, was ab Kursen von etwa 185 Dollar wohl angenommen werden kann, heutiger Schlusskurs war 181,05, also knapp drunter, dann kriegen wir Kaufsignale, die die Aktie auch so in Richtung 225, ja zumindest mal 220, vielleicht 225 Dollar noch treiben könnten. Ja, und dann Akamai Technologies, so ein bisschen Konkurrent auch zu Fastly. Und Fastly wird ja so ein bisschen als Konkurrent inzwischen von Cloudflare gesehen. Akamai in der Vergangenheit Content Delivery Network, genau wie Fastly, versucht aber jetzt mehr im Bereich Cybersecurity Fuß zu fassen. Und da geht es oft auch mal wild hin und her mit der Aktie. Übergeordnet hat sie sich zuletzt aber gefangen, einen Aufwärtstrend ausgebildet, auch wenn es kurzfristig dann auch wieder einen auf die Mütze gab. Und grundsätzlich bei Rücksetzern, ja, so in dem Bereich 110 bis 115 wäre sie aus meiner Sicht derzeit eher kaufenswert. Ansonsten auf der Oberseite über 120 haben wir heute geschlossen mit 126,57. Jetzt müsste es noch über die 130 gehen. Und ja, dann kann es durchaus in Richtung 150, 160 laufen. Und da muss man dann mal weiterschauen. Übrigens an dieser Stelle sei aber bei allem trotzdem nochmal erwähnt, was ich hier sage, ist immer nur meine Meinung. Das heißt, wenn ich sage, sie ist da kaufenswert, dann meine ich das nur, dann ist das keine Kaufempfehlung. Ihr müsst da schon selbst drauf schauen und euch selbst darüber klar werden, ob ihr das umsetzen möchtet oder nicht, denn es ist letztlich euer Geld, was ihr einsetzt. Sprich, wenn ihr da Gewinne macht, dann vereinnahmt ihr die. Wenn ihr aber Verluste macht, sind das auch eure Verluste und die werde ich euch definitiv nicht ersetzen und auch sonst niemand. Ja, dann der Nasdaq 100 hat auch teilweise deutlich im Minus heute gelegen. Kein Wunder aufgrund der Situation im Iran und den damit verbundenen neuen Zinsunsicherheiten. Aber am Ende reicht es dann sogar zu einem Plus von immerhin knapp 80 Punkten, 0,27% nach oben auf 29.252,56. Das sieht im Index nach wie vor extrem gut aus. Bei den Einzelwerten auf der Verliererseite Vertex Pharmaceuticals, Palo Alto Network und Exxon Enterprise. Vertex zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, hat jetzt eine größere Übernahme angekündigt. Das haben einige Anleger wohl zu Gewinnmitnahmen genutzt. Palo Alto Network, Cybersecurity, auch Cloudflare oder auch eine Zscaler und insbesondere eine CrowdStrike. Das sind so die drei, vier Werte aus diesem Sektor, die ich da sehr, sehr gut finde. Palo Alto Network sind zuletzt ebenfalls gut gelaufen, genau wie CrowdStrike auch. Und auch hier ein paar Gewinnmitnahmen und dann Exxon Enterprise, das ist die ehemalige Taser, da bin ich jetzt nicht so ganz der große Fan von, habe ja einen jungen Kollegen, der findet die sehr, sehr gut, ich möchte da auch keinen Beef oder so anfangen, das ist einfach eine unterschiedliche Meinung, damit muss man leben, man braucht ja an der Börse auch Leute, die positiv sind und welche, die negativ sind, denn jeder Käufer braucht einen Verkäufer und umgekehrt. Exxon Enterprise, wie gesagt, mir zu teuer. Ich hatte das aber auch schon gesagt, als die Aktie noch bei 850, fast 900 war. Sie hat sich dann im Prinzip getrittelt, also insofern war die Warnung damals auch gut und richtig. Seit den Tiefs, muss man aber auch ganz klar eingestehen, hat sie sich wieder etwa verdoppelt, aber natürlich liegt sie damit immer noch unter den alten Hochs. Ja, ob man das jetzt als richtige oder falsche Einschätzung bewerten will, das kann dann jeder für sich selbst machen. Generell denke ich nach wie vor, ich persönlich würde in Exxon Enterprise nicht investieren. Ja, und dann die Gewinnerseite, SanDisk, CoreWeave und Nebius. SanDisk, Top-Aktie, habe ich leider auf der Liste, auf meiner Watchlist gehabt, auf meiner privaten, bin nicht reingegangen zu Kursen von damals 400 Dollar. Und in der Spitze war sie bei über 2000, das ärgert mich so ein bisschen bis heute. Generell gutes Unternehmen, man muss aber auch sagen, bei spätestens 2000 Dollar und mehr ist die Aktie dann auch schon sehr teuer. Wenngleich man sagen muss, dieser Speicherchip-Bereich, in dem Bereich Flash-Speicher, der boomt natürlich, aber trotzdem ja, muss man da irgendwann auch mal sagen, the sky is the limit und der scheint hier vielleicht erreicht zu sein, wie man generell sagen muss, in diesem Speicherchip-Sektor, da könnte durchaus es über die Sommermonate mal auch zu einer Korrektur kommen. Das heißt nicht Crash, das heißt nicht, dass da alles schon vorbei ist, dass der KI-Trade da platzt. Da bin ich ganz und gar nicht der Meinung, aber so wie diese Aktien zuletzt teilweise performt haben, würde es mich nicht wundern, wenn es da über die Sommermonate zumindest mal seitwärts läuft, bei einigen vielleicht auch mal einen Tick abwärts. Ja, und die Tagesgewinner CoreWeave, Nebius, da bin ich langfristig auch überhaupt kein Freund von, muss man sagen, es sind Rechenzentrumsbetreiber, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber beispielsweise Facebook oder Meta Platforms, wie sie jetzt heißen, betreibt auch Rechenzentren und zuletzt gab es ja die Meldung, dass man auch KI-Rechenkapazität jetzt selbst anbieten möchte für andere, dass die das mieten können. Das hat ja auch ein bisschen für Druck im KI-Trade gesorgt, wenngleich ich das für übertrieben halte, weil drei Tage zuvor hatte Meta noch angefragt bei Alphabet Google, ob sie Rechenkapazität doch kaufen können, was die verneint haben, weil sie gesagt haben, sie sind sold out, das geht nicht. Und dann hat man eben drei Tage später, wie gesagt, entschieden, dass man jetzt selber sowas anbietet. Also glaube ich jetzt nicht, dass die da massive Überkapazitäten haben, sondern es ist einfach so eine Diversifizierung, würde ich sagen. Aber gut, es hat seinerzeit dafür geführt, dass es eben mit den Rechenzentrumsbetreibern diesen Aktien nach unten ging. Nebius, CoreWeave waren hart getroffen. Jetzt heute natürlich Gegenbewegung, schöne Erholung. CoreWeave plus knapp 8%, Nebius über 10%, fast 11%. Aber dennoch, kurzfristig mit solchen Aktien zocken, also traden, das kann man sicherlich. Langfristig als Investments halte ich davon relativ wenig. Und wenn ich da in einen Rechenzentrumsbetreiber investieren wollte, dann würde ich die großen Hyperscaler wie eben Alphabet oder Meta und so weiter nehmen, die ja in dem Bereich auch unterwegs sind. Ja, damit bin ich eigentlich soweit durch. Schau jetzt mal, wie es zeitlich aussieht. Knapp 40 Minuten. Ich denke, das passt auch von der Zeit. Ich hatte ja immer in der Vergangenheit auch so 40, 45 Minuten gemacht. Hoffe, dass ich euch dann alle einen Mehrwert bieten konnte. Mit der Marktbesprechung, mit auch der Besprechung der Gewinner und Verlierer und damit vielen Einzelaktien, muss man ja sagen. Und wie gesagt, ich bin durchaus weiterhin optimistisch, kann mir aber vorstellen, dass es über die Sommermonate ein bisschen schwieriger wird, dass wir da auch mal eine Konsolidierung oder vielleicht sogar eine kleine Korrektur erleben, wie wir es zuletzt auch gesehen haben. Es gibt natürlich auch genug Dinge, die passieren können. Nochmal neue Eskalationen im Ukraine-Krieg, nochmal die Eskalation jetzt im Iran, die ja auch noch weitergehen kann. Vielleicht nochmal die Schließung der Straße von Hormuz, vielleicht nochmal Blockade der Amerikaner. Also das ist alles extrem schwierig. Ich finde aber, dass sich der Markt für diese ganze Situation sehr, sehr gut hält. Und ich finde tatsächlich, dass man Donald Trump natürlich für sein vieles hin und her teilweise stark kritisieren kann oder auch mag. Aber er sorgt eben damit auch dafür, dass es immer mal wieder Dips gibt, die man eben kaufen kann und dass der Markt eben nicht euphorisch durchzieht, wie das seinerzeit zu Dotcom-Bubble-Zeiten war. Und auch das spricht für mich dafür, dass, wie gesagt, der KI-Trade noch nicht geplatzt ist, dass es hier noch weiter aufwärts geht. Ich bleibe dabei noch etwa ein Jahr, so im Juni, Juli nächsten Jahres frühestens und dann wahrscheinlich so August, September, Oktober spätestens. Da wird es dann langsam kritisch. Da sollte man dann doch, ja, vielleicht stärker aussteigen aus diesen Trades. Bei Astera Labs habe ich das ja zuletzt ohnehin schon gemacht. Da schaue ich mal, ob ich den Wiedereinstieg schaffe. Aber die Aktie war halt auch so extrem gut gelaufen und insbesondere auch durch die Nasdaq 100-Aufnahme so ein bisschen overpaced. Mal schauen, wie gesagt, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, ich glaube, noch ein Jahr haben wir in diesem KI- oder AI-Trade ein gutes Jahr vor uns. Dennoch kann man auch jetzt schon, gerade wenn es so nach oben spiked, wie das bei Astera Labs zuletzt war, auch mal zumindest Teilgewinne mitnehmen und in andere Sektoren umschichten. Software as a Service ist da natürlich allen voran. Wir hatten zuletzt teilweise auch schöne Kursgewinne bei ServiceNow, Workday und so weiter. Denke, dass das mittellangfristig, dass sich viele dieser Aktien wieder deutlich erholen, weil sich herausstellen wird, dass sie eben keine KI-Verlierer sein werden. Und ich bleibe auch bei meinen Fastfood-Ketten treu. Habe jetzt auch zuletzt mal noch mal so ein bisschen da recherchiert, Chipotle Mexican Grill und so weiter. Und ich denke nach wie vor, dass die Aktie derzeit so günstig bewertet ist, wie schon seit vielen Jahren. Nicht mehr natürlich. Es gab auch Kritik. Der eine hat geschrieben, ja, sie ist trotzdem teuer. Mag sein, aber sie war in der Vergangenheit immer schon erstens teuer und zweitens noch viel teurer. Und aktuell mit einem Kursumsatzverhältnis von 4 ist sie eben so günstig wie schon länger nicht mehr. Und dementsprechend, ich habe eine erste Position in Chipotle und plane, die weiter auszubauen. Ob das dann am Ende aufgehen wird oder nicht, das muss man sehen. Wie gesagt, an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass ich hier immer nur meine Meinung kundtue, dass die natürlich auch falsch sein kann. Deswegen sind das alles nur Ideen, die ihr aufgreifen könnt. Informiert euch selbst, entscheidet dann selbst und dann wünsche ich euch natürlich alles Gute, viel Erfolg an der Börse, egal ob jetzt mit Aktien, mit Kryptos oder was auch immer. Und vergesst nicht, beim Sponsor Just Trade auch gerne mal reinzuschauen. Wenn ihr noch einen Broker sucht, der günstige Konditionen anbietet und wie gesagt, das Team von Just Trade ist da auf einem guten Weg, eine Art kleinen deutschen Robin Hood als Vergleichsmaßstab aus den USA aufzubauen und vielleicht wollt ihr ja Teil dieser Geschichte werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die bis zum Ende durchgehalten haben, hoffe, dass es euch gefallen hat und sage an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.